Heute lasse ich meine Gedanken weiterhin rund um die ESG-Entwicklung schweifen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Haben mir dafür ein schattigeres Plätzchen ausgesucht hier in Biarritz hinter dem Hotel, weil die Temperaturen aktuell selbst in der Früh, in den Morgenstunden schon sehr hoch sind. Wir haben knapp ja, 9:30 und trotzdem etwas mehr als 33 Grad. Gestern war es über 42 Grad, aber dafür schmecken dann die Wellen umso besser. Ja, setzen wir dort fort, wo wir gestern aufgehört haben, dass einerseits die ESG-Welle rollt und andererseits natürlich wir in immer mehr Lebensbereichen merken, wie sich das jetzt tatsächlich auswirkt und dass es nicht mehr nur eine, naja, nice to have und nette esoterische Idee ist, die Welt zu schützen, sondern die Auswirkungen bei uns direkt auch schon ankommen. Ich glaube, die letzten Gedanken waren gestern schon dort, dass die Überwachung und die Betreuung der ESG-Idee immer mehr von der staatlichen Seite auf die Kapitalseite, auf die Finanzindustrieseite hin verschoben wird. Vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal bei einer Konferenz von der Europäischen Aufsichtsbehörde genau diese Punkte auch gehört, dass mit ESG-Einführung und mit dem Ausrollen der ESG-Idee die Finanzindustrie eine ganz neue Bedeutung bekommt, sowohl die Banken als auch die Versicherer, nämlich um hier ESG-konform einerseits in der Beratung vorzugehen, andererseits die Produkte zu überwachen und zu monitoren, ob die wirklich ESG-konform sind und auch im Endeffekt die Endverbraucher auf die einzelnen Punkte des ESG-Modells immer aufmerksamer zu machen. Alleine im normalen Beratungsprozess sehen wir das seit Sommer 2022, jetzt ein Jahr ist es her, dass bei allen Finanzprodukten der Kunde nach seinem ESG-Profil und nach seinen ESG-Präferenzen befragt werden muss und es muss dokumentiert werden, dass man darüber gesprochen hat. Der Kunde hat zwar die Möglichkeit auch zu sagen, dass er keine Präferenzen hat, somit selber nichts besonders auswählt oder keine Themen einschränkt. Aber parallel dazu passiert das in der Finanzindustrie trotzdem. Und alleine dadurch, dass mit dem Kunden darüber gesprochen werden muss, kommt natürlich immer mehr und mehr Information auch bei den Kunden an, dass sie sich dessen bewusst werden, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, hier dementsprechend ihre Präferenzen auch kundzutun und nach den eigenen Präferenzen, die vielleicht sogar schärfer sind, als im Moment von der Industrie angesetzt, die einzelnen Produkte auswählen darf, kann. Führt natürlich auch dazu, dass bei zu strenger Auslegung der ESG-Kriterien sehr viele Produkte, die noch in der Übergangsphase sind und noch nicht so hart die einzelnen Punkte des ESG-Protokolls umsetzen, dass die dann rausfallen und dass die der Kunde dann nicht mehr haben kann. Mit diesem ESG-Modell kommen natürlich auch ganz neue Geschäftsmodelle, die werden entstehen und alte Geschäftsmodelle werden ja in Frage gestellt, weil viele Schritte im normalen Tagesgeschäft, was bis jetzt üblich und normal war, ja, die kann man einfach nicht mehr machen nach den ESG-Gesichtspunkten. Und auch die Investitionen werden radikal zurückgefahren in manchen Bereichen. Wenn wir uns nur die fossilen Energieträger anschauen, sind in der Spitze 2014 jährlich mehr als 110 Milliarden Dollar jährlich an neuen Geldern in die Förderung und in die Infrastruktur von alten fossilen Energieträgern, Gas, Öl, investiert worden. Und diese Investitionen sind bis 2020 auf jährlich 50 Milliarden zurückgefahren worden, Tendenz weiterhin fallend. Das bedeutet, dass die alten Energieträger, die auch von den Kritikern dieser ESG-Transformation, die alten Energieträger werden als zuverlässige und sichere Energieträger bezeichnet, die werden runtergefahren und die neuen Energieträger, Wind, Solar und die ganzen erneuerbaren Themen, die sind noch nicht weit genug ausgebaut, die werden von den Kritikern als unzuverlässige Energieträger bezeichnet. Und somit passiert derzeit eines, dass nach diesem Wording zuverlässige Energieträger gegen unzuverlässige getauscht werden. Wie merken wir das? Naja, wir merken das, indem zum Beispiel auch in Deutschland und in Österreich Stromausfälle quasi in manchen Regionen zur Normalität werden. Stromausfälle kenne ich noch aus meiner Kindheit, aus dem Ceausescu-Regime in Rumänien. Dort war es normal oder in früheren Ostblockstaaten, weil die Versorgungen nicht gepasst haben, aber nicht in unserer Welt. Und jetzt treten Versorgungsengpässe und Stromausfälle bei uns auch schon auf. Autos zum Beispiel, Benzinautos werden in der Produktion runtergefahren, Elektroautos hochgefahren, aber es wird gleichzeitig dazu gesagt, es wird keine Garantie dafür übernommen, dass die Elektroautos immer und überall geladen werden können. Es gibt manche Regionen, die zum Beispiel die Lademöglichkeit für Autos einschränken, weil nicht genug Strom zur Verfügung steht. Ja, also eine brisante Geschichte und es ist eine Einstellungsfrage, weil natürlich viele Menschen auch da sind, die sagen, ja, die Abhängigkeit von den zuverlässigen Energieträgern und die Abhängigkeit als Beispiel von Putin, das hat uns gestört. Es gibt andere, die sagen, mir ist der Putin völlig egal, solange ich meine Energie habe, ist es egal, wo das herkommt. Damit sehen wir, wir werden keine hundertprozentige Zufriedenheit in dieser Thematik erreichen können. Gehen wir auf eine nächste Thematik ein, im Bereich der ESG-Umsetzung. Das ist die Nahrungsmittelindustrie. Auch bei den Nahrungsmittelversorgungen bekommen wir Probleme. Alleine nur deswegen, weil hier Engpässe entstehen, wenn immer mehr große Unternehmen auf regenerative landwirtschaftliche Produktionen umstellen oder die Bauern dazu zwingen, dementsprechend umzustellen. Nestle, Unilever, Danone, Kellogg's, die investieren Milliarden genau dafür, um hier dementsprechend die Umstellung zu erzwingen, weil sehr oft auch die Bauern oder die Produzenten maximal daran interessiert sind, möglichst viel Output zu einem möglichst niedrigen Preis als Investition zu erreichen und Gewinne zu maximieren, das sollte abgedreht werden. Die regenerative Landwirtschaft geht viel mehr, nimmt viel mehr Rücksicht darauf, dass zum Beispiel bestimmte Kulturen nicht zu oft, zu häufig hintereinander auf eine bestimmte Fläche gepflanzt werden, damit sich die Erde hier erholen kann. Das hört sich immer alles super an, wenn man sagt, das wäre wichtig, aber wir sehen jetzt, dass diese Maßnahmen natürlich eine Auswirkung haben auf die Menge, damit auf die Preise und dass diese Umstellung natürlich Geld kostet. Es wird ja in vielen Ländern mittlerweile auch schon in den Schulen geschult und gibt es auch dafür Vorträge, das habe ich auch von meinen Kindern gehört, dass dort in der Schule schon eben gelernt wird, wie Ernährungssicherheit auch über als Beispiel Insekten erreicht werden kann und warum man nicht die klassischen Nahrungsmittel unbedingt braucht. Die regenerative Landwirtschaft geht auch darauf ein, dass zum Beispiel weniger Dünger verwendet wird, schaffen manche Produzenten nicht mehr die Menge. Und da kommen natürlich die Spannungen auf. Einerseits schreien die Menschen, danach, dass die Preise nach unten gehen, dass der Staat eingreift und dass die Nahrungsmittelinflation nach unten gedrückt wird. Und auf der anderen Seite wollen wir aber regenerative Landwirtschaft, wir wollen eine gesundere Ernährungsbasis haben. Damit schafft man aber nicht die Menge zu produzieren, die wir brauchen würden. Und zusätzlich kommen noch die ganzen Katastrophen dazu, die wir aktuell eben über die Flächenbrände sehen. Die vernichten auch sehr, sehr viel landwirtschaftliche Fläche. Und dort müssen wir uns eingestehen, dass wir sowas wie eine Klimainflation auch haben. Das heißt, eine inflationäre Verknappung oder eine Angebotsverknappung durch Klimawandel. Und damit gehen die Preise auch nach oben. Das heißt, ein Stück weit haben diese Preissteigerungen in der Nahrungsmittelindustrie noch nichts mit ESG zu tun. ESG kommt noch zusätzlich dazu. Ja, und auch in der Landwirtschaft werden wir eines sehen, dass die ganze ESG-Berichterstattung und Überwachung der Abläufe natürlich wieder Geld kostet. Und das bedeutet, dass die kleineren Betriebe damit Schwierigkeiten haben, die größeren, die Infrastruktur haben und sich viel leichter tun, dem gerecht zu werden. Und genauso wie in vielen anderen Bereichen führt ESG im Moment dazu, dass kleinere Betriebe es deutlich schwerer haben, sich zu behaupten und im Markt präsent zu bleiben, während größere Konzerne, die in der Vergangenheit sehr viel getan haben, um sogar noch mehr Schäden anzurichten, dass die sich auch noch leichter tun, weil sie halt die Infrastruktur haben. Große Kritiker von ESG sagen immer wieder, sie wollen nicht akzeptieren, dass ein Larry Fink oder Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan oder eben Larry Fink von BlackRock, dass sie so sehr die Wirtschaft vor sich hertreiben in eine Richtung, die niemand gewählt hat, niemand haben wollte. Es ist die Frage, die habe ich öfter schon gestellt in diesem Podcast zu diesem Thema, ob die Menschen, die durch freie Wahlen entsprechende Entscheidungsträger an die Macht holen, ob die Menschen die Richtigen an die Macht holen, genau in dieser Frage der Umstellung der Wirtschaft, weil wir sehen, dass in fast allen Bereichen die Umstellung uns selber betrifft und dass, wenn man die falsche Einstellung hat, tut es weh. Wenn man die richtige Einstellung hat, dann nimmt man diese Schmerzen gerne an. Sehr viele ESG-Anhänger sagen, ja, es ist für das alte gewohnte Bild ungewohnt, es ist hart, es ist schmerzhaft, aber auf die Dauer wird es tatsächlich besser werden. Es gibt auch kritische Punkte, zum Beispiel bei der Solarversorgung, dass die Solarpaneele, darüber spricht heute fast niemand, dass die Solarpaneele auf jeden Fall Sondermüll sind, weil sie nicht ewig verwendet werden können. Bei E-Autos muss die Benutzungszeit mindestens 8 Jahre lang sein. Das heißt, E-Autos müssen im Schnitt 8 Jahre lang genauso viel genutzt werden wie althergebrachte Verbrennungsmotoren, damit sich das tatsächlich positiv auswirkt. Jetzt können wir zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, wer nutzt heute noch Autos tatsächlich 8 Jahre lang? Die meisten tauschen Autos viel früher ab. Und das Zweite ist, es ist nachgewiesen, dass man mit E-Autos auch weniger fährt als mit normalen Autos. Und damit verschiebt sich diese Break-Even-Zeit noch weiter nach hinten. Das heißt, man müsste E-Autos nicht 8 Jahre lang besitzen und nutzen, sondern deutlich länger, mindestens 10 bis 12. Da wird aber die Technologie schon so weit fortgeschritten sein, dass 10-12-jährige Elektroautos fast entweder nicht benutzt werden können oder die haben auch nicht so einen hohen Wiederverkaufswert wie die alten normalen Autos. Und man sieht es eindeutig, dass auch bei E-Autos die Produktionen ausgelagert sind, gerade bei den Batterien, in Regionen, wo ESG noch nicht so ernst genommen wird und die Scope 3 Beurteilungen auch noch nicht wirklich angekommen sind, oder zumindest die Scope 2, weil das sind die Lieferketten und damit werden Probleme in der Produktion und CO2-Abdrücke aus der EU rausverlagert in andere Regionen. Also wir sehen, dass auf die Konsumenten und auf die Firmen die ganze ESG-Thematik in den nächsten Jahren eine viel stärkere Auswirkung haben wird, als man das im ersten Moment gedacht hat. Sehr viele haben zuerst gesagt, okay, die ganze ESG-Thematik betrifft nur die Industrie und nur die Banken und nur die Finanzindustrie. Aber von Jahr zu Jahr merken wir, dass die ESG-Frage immer tiefer und tiefer durchsickert und in der breiten Masse ankommt. Und damit kommt natürlich auch Widerstand gegen ESG. Und die ganzen Gegenreaktionen sind fast normal. Es gibt ja einzelne Bundesstaaten in Amerika, die mittlerweile beschlossen haben, dass öffentliche Gelder nicht mehr von Vermögensverwaltern verwaltet werden dürfen, die ESG-konform veranlagen. Damit wurde gleich BlackRock zum Beispiel als erstes angegriffen. Und ich glaube, in Florida hat BlackRock im ersten Moment 2 Millionen und dann, glaube ich, Größenordnung technisch maximal bis zu 1 Milliarde an Kapital verloren, das zur Verwaltung zur Verfügung gestanden wäre. Aber wenn wir uns anschauen, dass BlackRock in Summe etwas mehr als 9 Billionen Dollar derzeit als größter Vermögensverwalter verwaltet, dann sind ein paar Millionen oder selbst Milliarden Netsch dazu gesehen. Und es ist die Frage, welche Vermögensverwalter hat dann tatsächlich die Region zur Verfügung, wenn alle Vermögensverwalter derzeit in der ESG-Idee drinnen sind. Da werden wir sicherlich auch davon hören, dass einzelne Vermögensverwalter dann austreten und sagen, okay, wir machen die starre ESG-Auslegung nicht mehr mit. Aber es ist in der Wirtschaft schon so viel passiert, dass auch wenn das ein bisschen abgeschwächt wird auf die Ebene, wo wir früher waren, gehen wir sicher nicht mehr zurück. Und somit wird das noch eine Zeit dauern. Und dann würde ich sagen, dass wir hier eine neue Situation sehen werden und es einpendeln. Bei den Firmen ist es natürlich so, dass diese kritischen Punkte, die hier immer wieder angesetzt werden, auch ihre Existenzberechtigung haben, wenn man sagt, ja, bei den Firmen sind die CEOs im Vordergrund, die entscheiden, aber die hat niemand gewählt und ob ihre Entscheidungen richtig sind oder nicht, das kann der Wähler auch nicht beurteilen. Bei den CEOs beurteilt nur der Kapitalmarkt, das heißt, dort wird trotzdem aus Rentabilitätssicht sehr viel in den Vordergrund gestellt. Aber ob das gesellschaftlich auch richtig ist oder nicht, ist eine ganz kritische Frage. Und eines kommt zum Konsumenten runter. Die Konsumenten müssen sich einfach, ob sie wollen oder nicht, deutlich mehr mit Detailfragen auseinandersetzen. Also diese Aussage, die ich sehr, sehr oft auch von Anlegern höre, Herr Janosch, ich will mich mit den Themen nicht im Detail beschäftigen, geben Sie mir irgendwas und dann ist alles okay und das Leben geht für mich normal weiter. Ich glaube, dass uns auch das bewusst sein muss, dass diese Zeit auch vorbei ist. Das heißt, es ist trotzdem notwendig, über Themen zu diskutieren und sich näher anzuschauen, also auch als Konsument, was lege ich in meinen Einkaufskorb und viel kritischer zu sein, wie ist das entstanden und dann selber auch dazu zu stehen, möglicherweise aber auch den höheren Preis zu zahlen. In Amerika sehen wir, dass alle Staaten, wo die Roten, sprich die Republikaner an der Macht sind, dort wird ESG massiv abgelehnt und wird sogar dagegen gearbeitet. Das sind jene politischen Kräfte, die so quasi die Vergangenheit verlängern wollen mit den alten Problemen und Mustern. Und überall, wo die blauen politischen Kräfte an der Macht sind, also die Demokraten, dort wird ESG massiv unterstützt und nach vorne geschoben. Diese wirtschaftliche Stärke, die wir derzeit in Amerika sehen, ist zu einem Teil auch zurückzuführen auf Joe Bidens Programm in dieser ganzen Energiewende. Und da wird sehr viel investiert in die Energietransformation. in Modelle investiert, die ESG-konform sind. Und je mehr Jobs hier entstehen, umso mehr wird das natürlich dann auch von der breiten Masse mitgetragen. Deswegen hat jetzt vor kurzem Joe Biden gesagt, wenn er an Energiewende denkt, dann denkt er nur an Jobs, 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 weil sehr viele hier neu entstehen. Ich hoffe, dass diese gedankliche Diskussion gestern und heute alleine dafür gut ist, um hier sich eben ein Bild zu machen und sich gedanklich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ob das jetzt richtig ist, dass das mit dieser Intensität nach vorn geschoben wird oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen. Es ist nur klar sichtbar, dass innerhalb von nur einigen Jahren aus der 19-Billionen-Dollar-Welle mittlerweile eine 100-Billionen-Dollar-Transformationswelle geworden ist. Und dieses Kapital schiebt ganz klar Investitionen in eine bestimmte Richtung. Und auch wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern werden, so schnell wird diese Summe, dieses Kapital hier nicht abgedreht. Wenn in 5 Jahren die politische Meinung sich dreht, dann würde ich sagen, könnte ESG abgeschwächt werden in einer Zeitdimension von 10 Jahren. Aber in diesem Zeitraum wird noch so viel schon in der Transformation passieren, dass ein Rücksetzen auf frühere Modelle gar nicht mehr möglich sein wird. Ja, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch heute. Morgen vor dem Wochenende werden wir ein wenig darüber plaudern, was aus Jackson Hole rausgesickert ist, was möglicherweise hier der Jay Powell so sagt. Und ein wenig werden wir auch vor dem Wochenende noch über China wieder mal plaudern, weil dort sowas wie ein Lehman-Effekt sich fast schon anbahnt. Allerdings alleine damit, dass wir jetzt im Voraus darüber reden, dass das ein Lehman-Effekt werden könnte, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht werden. Es wird vielleicht ähnlich, aber auf jeden Fall anders, weil dieser Überraschungseffekt, den wir damals bei Lehman gehabt haben, der ist beim chinesischen Markt ganz klar nicht vorhanden. Ich wünsche also einen schönen Tag. Liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.